So, ist an? Ja. So, guten Morgen allerseits. Wir haben ja heute den Weltgebetstag für verfolgte Christen. Ich werde zum Thema einige Impulse geben, bevor Hinrich Kaßmann dann mit der Predigt beginnt. Mein Name ist Ralf Kampmann. Zu Beginn möchte ich auf zwei Dinge hinweisen. Wir haben zu dem Thema Christenverfolgung am nächsten Samstag, dem 18.11., eine Lichterkette um 15.45 Uhr in der Mönckebergstraße, direkt am Mönckebrunnen. Da gibt es Redner zum Thema aus Politik und Kirche. Das Thema insgesamt ist Freiheit für verfolgte Christen im Ausland und Schutz für verfolgte Christen im Inland, also in Deutschland. Einladungen liegen vorne aus, die können mitgenommen werden. Überlegt, ob ihr da zahlreich erscheint, das wäre natürlich gut. Verteilt die Einladung gerne weiter und kopiert sie gerne. Der zweite Punkt, es gibt eine neue Unterschriftenliste für 4 iranische Pastoren. Die sind allesamt im Iran zu 10 Jahren Haft verurteilt, weil sie, so kann man das ungefähr sagen, ihre pastoralen Tätigkeiten ausgeübt haben. Das heißt also, sie haben gepredigt und von ihrem Glauben erzählt. Und da ist auch ein alter Bekannter drunter, vielleicht erkennen ihn einige, der zweite von links, das ist der Pastor Nadakani. Der ist vor 7 Jahren zum Tode verurteilt worden, weil er den Islam verlassen hat. Und aufgrund der internationalen Proteste ist er ein paar Jahre später freigekommen. Dann ist er im Iran geblieben, hat seine Arbeit weiter getan und ist jetzt wieder verurteilt worden zu 10 Jahren, zuzüglich 2 Jahre Verbannung. Die anderen Pastoren, denen geht es ähnlich, also 10 Jahre. Statt Verbannung haben die 80 Peitschenhiebe auferlegt bekommen, weil sie im Rahmen eines Abendmahlsgottesdienstes geringfügige Mengen an Alkohol zu sich genommen haben sollen. Wer also diese 4 Männer unterstützen will, der kann das auf der Unterschriftenliste tun. Die liegt auch vorne aus und jeder kann dort unterschreiben, der das möchte. Wenn es um Verfolgung geht, dann gibt es laut dem Hebräerbrief nur 2 Arten von Christen. Es gibt Leidende und es gibt Mitleidende. Und ich beziehe mich auf die Stelle Hebräer 10, die Verse 32 bis 35. Ich zitiere das mal auszugsweise. Ihr seid durch Schmähungen und Bedrängnisse zur Schau gestellt worden, also teilweise durch Schmähungen und Bedrängnisse zur Schau gestellt worden, und teils seid ihr Gefährten derer geworden, denen es so erging. Ja, der erste Teil beschreibt die Leidenden, die direkt betroffen sind. Und im zweiten Teil, und falls ihr nicht direkt betroffen seid, dann habt ihr euch zu Mitleidenden gemacht. Das heißt, ihr habt euch zu Gefährten gemacht, derer, die, denen es so geht. Ja, Leidende, Mitleidende. Dazwischen gibt es nichts. Und so geht das auch weiter. Ihr habt mit den Gefangenen gelitten. Ja, da ist die Reihenfolge vertauscht. Ihr wart selber nicht gefangen. Ihr wart also keine Leidenden direkt, aber ihr habt mitgelitten. Da wart ihr Mitleidende. Und dann kommt es wieder, dass ihr selber auch betroffen seid, also das Leid dann auch selber betroffen. Den Raub eurer Güter habt ihr mit Freuden erduldet, weil ihr wisst, dass euer Vater im Himmel eben etwas Besseres für euch hat. Leid und Mitleiden in der christlichen Gemeinschaft bedingen sich einander. Und die Leidenden sind angewiesen auf die Solidarität der Mitleidenden, also der Menschen, der Christen, der Geschwister in der freien Welt, so will ich es mal sagen, die sich zu Mitleidenden machen. Ja, so kann man das vielleicht am besten ausdrücken. Wir sehen jetzt ein Interview mit 2 Iranerinnen, Marzieh Amizeda und Mirjam Rostampur. Die sind 2009 im berüchtigten Evin-Gefängnis bei Teheran inhaftiert gewesen, weil sie sich in einer Hauskirche engagiert haben und Bibeln verteilt hatten. Und sie erzählen davon, wie ihnen das Mitleiden von Christen in der freien Welt geholfen hat, ihre Solidarität, ihre Unterstützung und ihre Gebete, wie die dazu beigetragen haben, dass sie die Haft überstanden haben. Das Video ist zusammengeschnitten auf knapp 4 Minuten und das können wir jetzt einspielen.
Meine letzte Frage an euch, Ladies, ist...
Ja, was mich da besonders beeindruckt hat, das war der Satz, als sie sagte, dass das iranische Regime erschrocken war. Erschrocken war über die weltweite Solidarität der Christen. Das hat Eindruck gemacht. Also es ging hier um zwei Punkte letztlich, wo Unterstützung notwendig war. Einmal dass für innere Stärke und Gewissheit gebetet wird. Wenn man allein in der Zelle sitzt, Angst war ein ganz großes Thema dort. Das haben sie in ihrem Buch geschrieben. Und das geht so weit, dass man da antriebslos so eigentlich nicht mehr handlungsfähig ist. Also diese Auferbauung, dass sich diese Christen, die dort leiden, wenn sie alleine eingekerkert sind, sich ihrer Identität in Christus bewusst bleiben, ja, dass sie das nicht vergessen, das ist ein ganz großes Thema. Und das andere war dann eben das, was ich zum Schluss sagte, dass man Aktionen startet, um ihr Leid zu lindern oder eben um die Freilassung dann zu bewirken. Und das klappt nicht immer, aber in diesem Falle hat es geklappt. Das waren jetzt zwei Fälle aus dem Iran. Es gibt auf der ganzen Welt Christen, die Leidende sind und die ermutigt wurden durch andere Christen in der freien Welt, die sich zu Mitleidenden gemacht haben, weil sie sie unterstützt haben, weil sie für sie gebetet haben oder Handreichungen anderer Tat getätigt haben. Wir haben 8 Zitate zusammengestellt von Christen weltweit, die wir gleich verlesen werden. Dort bedanken sich diese Leidenden bei denen, die sich zu Mitleidenden gemacht haben. Das geht durch die ganze Welt, von Laos, Vietnam, Afrika, Nahosten, Südamerika. Und die Schicksale sind ganz unterschiedlich. Einige haben ihren Ehepartner verloren, die wurden ermordet. Andere sind vergewaltigt worden, weil sie sich nicht zum Islam bekehren wollten. Und andere sind Opfer von Inhaftierung und Folter geworden. Und diese sagen, danke, dass es da Leute gab, die uns unterstützt haben, die uns nicht vergessen haben und die an uns gedacht haben. Wir hören uns die Zitate an.
Paul aus Syrien, eure Gebete macht einen Unterschied.
Sharifa aus Kamerun, ich freue mich sehr über die Hilfe, doch am meisten berührt mich, dass Christen weltweit für uns gebetet und die Bürde mit uns getragen haben.
Bruder Dai aus Vietnam. Der Ermutigungskarten von Christen aus aller Welt in den Gefängnissen zu den inhaftierten Christen gebracht hatten. Die Reaktionen der Inhaftierten waren überwältigend. Viele haben vor Rührung geweint. Und alle haben gesagt, dass die Karten sie ermutigt und den Glauben gestärkt haben.
Kalimi aus Pakistan. Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen, dass er uns die Hilfe von Glaubensgeschwistern zukommen ließ.
Bunchan aus Lagos. Ich danke all meinen Brüdern und Schwestern in den verschiedenen Ländern, dass sie für mich gebetet haben. Ich habe überlebt, weil mich meine Glaubensgeschwister so treu unterstützten. Deshalb kann ich Zeugnis ablegen von dem, was ich erlebt habe.
Java am Horn von Afrika. Ohne die Hilfe, die wir von Christen aus der Nähe und der Ferne erhalten, hätten wir nicht überlebt. Tag für Tag wird es ein wenig heller in meinem Leben.
Frederik aus Kenia. Wir sind ein Leib, auch wenn wir geografisch voneinander getrennt sind. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Einige meinen, dass ich sehr stark sei, aber ich sage euch, ohne Gebete hätte ich das nicht schaffen können. Ich wäre an jedem Tag zusammengebrochen. Dann möchte ich euch alle danken, die sich die Zeit genommen haben, für uns zu beten und dies sogar bis heute tun. Eure Gebete haben uns stark gemacht.
Pastor James aus Kolumbien, die Gebet von Menschen, die mich kennen, habe mich in meinem Glauben gestärkt. Ich vergebe dem Angreifen, auch wenn die Wunde, die sie mir geschlagen haben, für immer bleiben wird.
Vater, ich danke dir für diese Christen, von denen wir gerade die Zeugnisse gehört haben. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der für sie gebetet hat, der das nachhaltig andauernd getan hat. Und so treten wir jetzt ein für die, die jetzt im Gefängnis sitzen, die sich jetzt alleine fühlen oder alleine sind. Wir bitten dich, dass du sie jetzt anrührst. Wir erinnern dich daran, dass du Zeugnis gegeben hast in der Apostelgeschichte davon, dass du Engel geschickt hast in die Gefängnisse hinein. Und danke, dass das keine Märchengeschichten sind, schön zu erzählen, sondern dass das die Realität ist. So bitten wir dich, dass du das heute tust. Das bitten wir in deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Wenn wir das hören, denke ich, packt uns einerseits ein schlechtes Gewissen und der ein oder andere kriegt sicher theologische Probleme. Lieber Gott, warum lässt du das zu? Du bist doch der liebevolle Vater, bei dem wir alle brav auf dem Schoß sitzen. Aus jüdischer Sicht würde so eine Fragestellung heißen, hör mir auf mit deinem Gott, wo war der denn in Auschwitz? Die ähnliche Fragestellung wie, ja, wir beten für Heilung und nichts geschieht. Können wir ja gleich bleiben lassen. Schlechte Erfolgsquote. Diese Gedanken sind natürlich, wie wir wissen, wenn wir in klaren Minuten sind, sind natürlich etwas, was uns der Feind einredet, um uns den Mut zu rauben und zu sagen, hat sowieso alles keinen Sinn, lass bleiben und geh lieber eine Tasse Kaffee trinken. Und ich denke, ein Anliegen von all den Christen, die in Verfolgung sind, ist immer wieder, dass wir sie natürlich nicht vergessen, aber dass wir uns hier fragen, was macht das denn mit uns? Hier mit uns in unserem schönen, reichen, westlichen Hamburg. Hamburg ist mit die reichste Stadt der Welt. Viel reicher geht das im Durchschnitt nicht mehr. Was bedeutet das für uns? Ja, wir sollen beten. Ja, was soll ich denn sonst noch alles machen? So, also es weckt bei uns immer so ein schlechtes Gewissen, solche Themen. Lass uns mal in die Apostelgeschichte gucken, welches das Ziel eigentlich von Gemeindeleben ist. Apostelgeschichte 4, Vers 31. Wissen wir, was wir uns wünschen als Gemeinde? Ob das nun gestern das Leitertreffen war mit Perspektive für die Gemeinde? Und als sie gebetet hatten, gestern, heute, bei euch im Hauskreis, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort des Herrn mit Freimütigkeit. Das ist das Ziel. Wenn das nicht das Ziel vom neuen Pastor ist, wenn das nicht das Ziel von dem, was gestern gelaufen ist, ist, dann können wir das auch knicken. Wenn wir als Gemeinde beten wollen, wollen wir, dass die Städte sich bewegt. Das heißt, dass was verändert wird. Ich hoffe, das Haus ist stabil genug, wenn es sich bewegt. Statik ist dafür gerechnet. Aber wir wollen doch Veränderung. Und die Theologie, Leute, wir sind sowieso Pfingstler mit dem Heiligen Geist erfüllt, wir werden entrückt. Und wenn dann die Endzeit kommt mit all den Problemen, dann lassen wir die alle anderen alleine und wir sind da oben, ist doch schlicht falsch. Juden würden dir das ganz hart sagen. Wenn du so eine Theologie hast, willst du uns wieder alleine nach Auschwitz gehen lassen? Ich hoffe, das nächste Mal kommt ihr mit. Also mit anderen Worten, das Stichwort Solidarität. Aber immer mit der Perspektive, dass das das Ziel ist. Gucken wir uns doch mal an, was Jesus gesagt hat zu dem ganzen Thema. Wir haben Angst, wenn du so redest, Hinrich, das machst du uns bange. Halleluja, schön, dass ich euch mal ein bisschen bange mache. Wer bange ist, ist wenigstens wach. Also insofern. Johannes 16. In Johannes 16 sagt Jesus, dies habe ich euch zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Also Jesus kommt auch wieder mit einer klaren Aussage, mit einem Ziel. Er beschönigt das nicht. Ich habe es eben ja auch nicht beschönigt. Wenn ihr Johannes 16 davor liest, ist das ziemlich hammerhart. Lohnt sich im Hauskreis mal hinzugucken. Aber die Perspektive ist immer wieder, dass wir überwinden, dass wir keine Angst zu haben brauchen, dass wir getrost sind. Er hat die Welt überwunden. Und das sind die Ziele. Das sind die Ziele der iranischen Pastoren. Das ist das Ziel eines Pastors, der schon zu Tode verurteilt worden war und weitergemacht hat. Ja, Leute, könnt ihr nicht ein bisschen vernünftiger sein? Man muss doch nicht so extrem sein. Warum gehen Leute in solchen Situationen wie im Iran, und ich könnte diverse Beispiele aus der Ex-Sowjetunion nennen oder aus dem jüdischen Bereich. Warum tun Leute das? Es tun nicht nur Christen. Muss man ganz klar sehen. Es haben Kommunisten, es haben sonstige Leute im Knast gesessen. Also es tun nicht nur Christen. Eine rein christliche Antwort ist an der Stelle zu kurz gegriffen. Aber warum tun Christen das? Gucken wir uns mal wieder Apostelgeschichte an. Apostelgeschichte empfehle ich euch also wirklich zum Thema verfolgte Christen. Da kann man sehen, wie das verschiedene läuft. Wir werden Verschiedenes an der Stelle gucken. Apostelgeschichte 5, Vers 20. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das war die Situation, wo sie vor dem Hohen Rat waren und geschlagen wurden und ihnen gesagt wurde, hör mal zu, alles in Ordnung, du kannst ja glauben, was du willst. Wir sind ja einigermaßen Toleranz. Wohlgemerkt, das war damals, nicht heute. Du kannst ja glauben, was du willst, aber du predigst bitte nicht mehr weiter. Geh einfach wieder zurück in deinen Beruf und wir lassen dich in Ruhe. Dieses Angebot kriegt jeder Verfolgte aus Glaubensgründen im Gefängnis. Das ist das allererste Angebot, was der KGB, die Gestapo, der iranische Geheimdienst, den ich noch nicht persönlich kenne, aber von den anderen Gruppen kenne ich persönlich Leute. Das erste Angebot ist immer dieses Angebot. Sei doch vernünftig. Du kannst die Meinung ja haben, wir sind ja tolerant, aber bitte nicht öffentlich. Klammer auf, das wird dir auch in Deutschland heute schon gesagt. Nicht im Gefängnis. Ich kenne Bewerbungsgespräche, Lufthansa war es in dem Fall, wo ein Steward, also einer, der sich beworben hat als Steward, im Flugzeug gefragt wurde, ja, und was machen Sie, als er sagt, ich bin Christ und so, und ja, was machen Sie, wenn Ihr Chefsteward, also der Purser, homosexuell ist? Daraufhin hat er eine Pause gemacht und tief durchgeatmet. Das war's. Er hat den Job nicht gekriegt. Das haben sie ihm auch gesagt. Ihre Reaktion hat uns gezeigt, sie sind nicht neutral, wird nicht funktionieren. Flugzeug ist da oben, stresst nachts, es geht nicht. So, das sind so kleine Anfänge. Krankenschwester, Abtreibung, OP. Ja, die können ja die Meinung haben, aber hier müssen sie sich nun an die staatlichen Gesetze halten. Was sie als Christ glauben, ist sehr gut, machen sie doch nicht so ein Theater. Wenn sie dann sagt, ich gehorche Gott mehr als den Menschen, verliert sie ihren Job. Mehr oder weniger wird sie vielleicht noch freundlich versetzt. Man muss das ja so ein bisschen betriebsratkonform machen. Aber das kriegt jeder Vorgesetzte hin, der das will. Das ist nicht das Problem. Schule, Mobbing. Mach doch in der Schule mal deutlich und sag, hör mal zu, das mit der Evolution, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass du danach in Biologie noch eine Eins kriegst. Wir erleben das in der Gesellschaft. Das ist nicht so weltfremd, wie wir da denken. Der Iran ist ja für uns ganz schön weit weg. Ich könnte euch Beispiele dicht dabei nennen. Viele von euch kennen die DDR noch. Da studierte man als Christ gewisse Dinge nicht. Merkel konnte nicht studieren, was sie wollte, weil sie die Tochter eines Pastors war. Ob sie nur möchte, ist egal, aber das ist ihre Geschichte. Also mit anderen Worten, wir haben sowas. Warum stellen sich Leute also zu Gott, trotz der persönlichen Nachteile? Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das heißt auf den Punkt formuliert, ich muss bereit sein, bereit sein, für etwas zu sterben. Denn du lebst nur, um zu leben und zu überleben und irgendwann mal in den Himmel zu kommen. Durch normales, friedliches, schönes Sterben schläfst du im Bett ein und morgens wachst du im Himmel wieder auf. So wünscht sich das ja fast jeder. Aber es lohnt sich, nur zu leben, wenn du bereit bist, für etwas zu sterben. Gehört das zu deiner Identität? Oder hast du eine Lebenskomfort-, Luxus-, Bequemlichkeitsmaximierungsstrategie im Leben? Jeder, der nur leben will, wird im Gefängnis nicht überleben. Überleben tun nur die, die auch bereit sind. Jedenfalls ist das die Erfahrung von allem, was mir Leute gesagt haben. Und ich kenne diverse, 20, 30 Leute, die wirklich unter den Bedingungen im Gefängnis gesessen haben. Sie haben alle nur überlebt, weil sie gesagt haben, ich bin bereit zu sterben. Als Kommunist bist du immer bereit zu sterben, so nach dem Motto, wir sind für die Weltrevolution. Der deutsche kleine Leutnant oder Infanteriemensch im Zweiten Weltkrieg war bereit zu sterben, über eine Brücke zu stürmen, obwohl da hinten ein MG stand, für das Großdeutsche Reich, für Führer, Volk und Vaterland. Sie haben nicht an ihr Leben gedacht. Terroristen im IS sind bereit zu sterben, weil sie anschließend vielleicht Jungfrauen kriegen im Paradies, wie auch immer. Hauptsache, die sind nicht alle über 50. Also jedenfalls sind das ja so die Geschichten, die da eine Rolle spielen. Mit so einem Witz kann man sie also teilweise ein bisschen ad absurdum führen. Alle diese Leute sind bereit zu sterben für eine höhere Idee. Sie sind bereit zu sterben, immer mit dem Argument, damit es meinen Kindern besser geht. Für eine bessere Welt. Und das sind Christen und Nichtchristen. Es sind Millionen von Leuten gestorben, die Nichtchristen waren, für eine bessere Welt. Das kann militärisch sein, das kann alles Mögliche gewesen sein. Was ist also der wesentliche Punkt, den wir da als Christen haben? Wo ist der Unterschied? Der Unterschied, hat Ralf gesagt, spielt eine große Rolle im Moment in den Diskussionen, zum Beispiel im ganzen jüdischen Umfeld. Identität ist das Schlüsselwort. Welche Identität hast du? Letztlich gehen Gottesdienste immer darum, euch hier rauszulassen mit der Bereicherung, dass ihr wisst, welche Identität ihr habt. Ihr habt eine Identität als Kinder Gottes. Ihr habt eine Identität als Söhne und Töchter des Allmächtigen. Ihr habt eine andere Identität. Ihr seid Teil eurer Familie, ihr seid Teil der deutschen Gesellschaft oder der iranischen Gesellschaft. Unsere iranischen Geschwister haben eine andere Identität als wir Deutschen. Was ist also deine Identität? Reicht deine Identität nur in dein eigenes Leben oder reicht sie darüber weg? Ich gebe euch mal ein Beispiel aus dem Umfeld, in diesem Fall mein jüdisches Umfeld, seht mir das einfach nach, da habe ich ein bisschen mehr Erfahrung mit Verfolgten. Juden sagen dir häufig, wenn sie beten oder uns beten sehen, Jesus ist nicht so das große Konfliktthema an der Stelle, sondern sie sagen, die Art, wie ihr so betet, ist toll, freies Beten, wir haben so das strukturierte Gebet, liturgisches Gebet. Und dann kommt der entscheidende Satz, so sagen die Katholiken übrigens auch. Dann kommt der entscheidende Satz. Aber unser Gebet ist eingebunden in eine lange Tradition. Dieses Gebet hat schon mein Urgroßvater gebetet. Und ich weiß, dieses Gebet wird mein Enkel wieder beten. Dieses Gebet, Vater unser beispielsweise, könnte man da als ein Beispiel nehmen, oder Schma Israel oder solche Dinge, dieses Gebet ist vor 10 Stunden in Australien gebetet worden oder in Neuseeland gebetet worden und wird in 12 Stunden in Los Angeles gebetet. Wir haben dieses 24-Stunden-Gebet weltweit und wir sind eingebunden in dieses Gebet. Was ist die Identität in diesem Fall? Die Identität ist, ich bin eingebunden in eine große Gemeinschaft. Wir Christen sind eingebunden in den Leib Christi. Deine Identität als Christ ist, dass du ein Kind Gottes bist und dass du als Kind eine Aufgabe hast. Die Aufgabe ist, hatten wir hier von der Apostelgeschichte, mach ruhig nochmal eben, mit der Apostelgeschichte was? Man muss Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Ach nee, das war bei, man muss Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Das war bei dem, was ich vorher hatte, Apostelgeschichte 4. Man muss es mit Freimut, genau, da ist das, was ich meinte. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Bei der Lichterkette, nächste Woche, mit Freimut. Das heißt, das Ziel ist die Ausbreitung des Wortes Gottes, letztlich die Herrschaft Gottes bei uns hier auf der Erde. Das ist auch der Sinn der Gemeinde. Eine Gemeinde, die nicht freimütig ist, ist kein Licht und kann auch den Laden gleich zumachen oder als ein netter Erbauungsclub für die Mitglieder. Aber das ist ja nicht das Ziel, sondern das Ziel ist ja, in die Gesellschaft hineinzuwirken, unsere Gesellschaft zu verändern. Und dazu können die verfolgten Christen uns immer wieder ermutigen. Wer jeden verfolgten Christ erlebt hat, wird staunend ihm gegenüberstehen und sagen, boah, dessen Glauben möchte ich aber haben. Ob mein Glaube wohl in einer Krise auch so hilft, so hält. Wenn wir in die Apostelgeschichte gucken, und das schlagen wir jetzt nicht alles an der Wand an, dann stellen wir sehr fix fest, dass die gesamte Apostelgeschichte voll ist von Beispielen. Warum konnten die Apostel diese Beispiele ihrer Verfolgung relativ einfach ertragen? Ein Hintergrund ist ganz einfach. Jesus hat x-fach gesagt, ihr werdet verfolgt werden. Das gehört zu dem Paket, was wir genommen haben mit der Taufe. Nebenbei gesagt, Taufe ist das Hineintaufen in den Tod und danach das Wiederauferstehen. Also die Taufe in sich ist ja auch kein Happy-Clappy-Ereignis, sondern das ist eigentlich ein ganz ernster Punkt, dass nämlich deine alte Identität, ich muss leben, damit ich gut überlebe und damit es mir gut geht, dass die in den Tod getauft wird. Und du auferstehst aus der Taufe heraus und bereit bist, als Zeuge im Reich Gottes zu sein. Also Jesus hat das angekündigt, man könnte Lukas zitieren, man könnte Matthäus zitieren, an diversen Stellen. Ihr werdet verfolgt werden aus ganz verschiedenen Gründen, aus den Versammlungen rausgeworfen werden, selbst eure Familie wird euch Zoff machen. All diese Christen wissen, dass es Ärger in der Familie gibt. Und hier im Land ist das ja genauso. Wenn jemand mit der Familie hier ist aus dem Iran und einer konvertiert, hat er ein Riesenproblem in der Familie. Ich kenne nun so einen Fall gerade aus Tadschikistan, wo ich vor ein paar Monaten noch war. Das größte Problem, im Moment sogar mit Fake-E-Mails und Erpressung, sind die Familienmitglieder dessen, der konvertiert hier in Deutschland oder besser gesagt in Kasachstan konvertiert ist. Also die Familie, die Verfolgung aus der Familie heraus, ist für Neubekehrte vielleicht die schwierigste Verfolgung. Wenn sie erst im Gefängnis sitzen, dann ist erstmal die Familie wieder ein bisschen zur Seite. Aber was Brüder und Schwestern und Eltern mit Konvertierten machen im nichtchristlichen Umfeld, ist schon heftig. Jesus hat das vorausgesagt. Was treibt die Leute, indem sie die Schulung haben? Jesus hat gesagt, ihr werdet verfolgt werden. Ich bin verfolgt worden, aber euer Gebet hat Kraft. Schauen wir uns noch mal die Geschichte an von der Apostelgeschichte 4 mit der Gemeinde, die so erfolgreich betet, dass sich die Städte erschüttert und alle mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Was waren das für Leute? Zum einen waren es Juden, das lassen wir mal im Moment ein bisschen an der Seite, messianische ist aber in diesem Fall nicht schlachtentscheidend, aber sie waren Leute, die aus einer Verfolgungssituation kannten, die waren in einer DDR-Situation, die waren besetzt, die waren nicht im Happy Westdeutschland, die waren unter römischer Besatzung. Und die Römer hatten ihren Chef, in den sie so viel Hoffnung gesetzt hatten, gerade ans Kreuz genagelt. Desaster. Unser Leiter, unser Messias ist am Kreuz, ist verfolgt worden, ist ins Gefängnis, ist gefoltert worden. Nebenbei gesagt, ganz am Anfang seines Lebens sind sofort andere getötet worden, damit er überleben konnte. Wenn man ganz vorne sich Jesus' Leben anguckt, er ist geboren in Bethlehem, dann kamen die Weisen aus dem Iran, aus dem Morgenland, vielleicht war es auch Irak, jedenfalls aus der Gegend, die das mitgekriegt hatten. Und was war das Ergebnis? Die gleichaltrigen Kinder im Großraum in der Region Nazareth wurden getötet. Und Jesus war Flüchtling und ging nach Ägypten. Warum war er Flüchtling? Weil sein Vater eine Engelserscheinung gehabt hatte. Der ist alleine auch nicht auf die Idee gekommen. Der Vater hatte eine ganz andere Idee. Ich hau ab. Dieses uneheliche Kind habe ich nur Probleme. Josef wollte Maria verlassen. Und dann kam der Engel und hat das verhindert und sie sind nach Ägypten gegangen. Ihr merkt schon, die Bibel ist als Flüchtlingsbuch geeignet. Also ich habe mal darüber gepredigt, oder predige gerne in Flüchtlingslager und darüber, dass die Bibel das Flüchtlingsbuch ist. Und die Bibel ist ein Verfolgungsbuch. Und die Bibel ist, und das ist jetzt das Entscheidende, ein Lösungsbuch. Nur Flüchtling, nur Verfolgung ist ja deprimierend, wird man ja nicht lesen. Aber es ist das Lösungsbuch. Ist das Lösungsbuch. Die Lösung ist, mit Freimut das Wort Gottes zu predigen und zu wissen, wir sind eingebunden, wir warten auf ein höheres Königreich und werden das auch erleben. Und wir werden das nicht nur mit der Entrückung und weiß ich nicht wohin. Ich bin nicht so jemand, der an der Stelle fähig wäre, eine Predigt zu halten. Also wenn hier jemand predigt und sagt, Jesus kommt morgen, dann rufe ich ein paar Männer, gib ihnen Spaten und wir pflanzen draußen einen Apfelbaum. Das hat ja Luther gesagt, was machst du, wenn morgen die Welt untergeht, hat Luther gesagt, ich gehe raus und pflanze einen Apfelbaum. Und an der Stelle bin ich also so ein Typ, der mit dir zusammen den Apfelbaum pflanzen würde. Also, lösungsorientiert. Wir beten im Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wo? Wie im Himmel, ist klar, da haben wir gar kein Problem mit. So auch auf Erden. Der Punkt ist nicht, dass wir in das Königreich Gottes kommen, da kommen wir schon mal hin, das wird keiner von euch verhindern können, irgendwann ist Schluss hier unten, ganz biologisch. Aber dass wir haben eine Aufgabe, dass sein Reich auf die Erde kommt. Die Gemeinde hat die Aufgabe, das Reich Gottes hier auf Erden zu repräsentieren. Und das so zu repräsentieren, dass es für alle anderen drumherum schmackhaft ist. Und das Erstaunliche ist, dass Leute, die Verfolgung gehabt haben, Autorität haben. Ich sage nicht, dass das nur Leute mit Verfolgung sind, aber jeder, der jemanden kennt, der unter Verfolgung war, sagt, dessen Glauben, dessen Autorität möchte ich haben. Wie überleben die Menschen, die im Gefängnis sind? Ich werde mir jetzt euch nicht noch reinführen in verschiedene Arten der Verfolgung. Aber wie überleben die Leute? Was sind Muster zu überleben? Denn die jüngere Generation wird hier in Deutschland mit hoher Wahrscheinlichkeit Verfolgung auch noch erleben. Ich bin sehr sicher, dass das in Deutschland so bleibt. Ich gehöre nicht zu den Kulturpessimisten, die sagen, die Flüchtlinge machen Deutschland kaputt. Außerdem, das ist ein anderes Thema, gibt es da ja sehr unterschiedliche Positionen. Aber wie überleben Menschenverfolgung. Sie überleben das im einen, indem sie ein Ziel haben, was über ihr Leben hinausgeht. Und damit fällt eine Waffe der Feinde weg, nämlich die Waffe Angst. Gefängnis funktioniert immer so, dass dem Gefangenen Angst gemacht wird. Das erste Angebot ist mal grundsätzlich Kooperation. Also du hast da nun einen Fehler gemacht, das kriegen wir schon in die Reihe, aber wenn du aufhörst, Jesus zu predigen, dann lassen wir dich frei. Und denk mal dran, du hast ja auch noch eine Familie. Hast verstanden, ne? Angst. Angst machen. Angst vor was? Die Angst, die gemacht wird, ist Angst vor dem Leben, vor deinem Leben. Wenn du Angst hast vor dem Sterben, hast du im Gefängnis verloren. Dann haben sie ein Druckmittel und sie machen dir so viel Angst, dass du irgendwann klein beigibst. Ich kenne Leute, die haben Folter überlebt, die berühmten 41 Schläge, Prügel der Gestapo, sie sind ja berüchtigt, warum 41, damit 40 war immer das Urteil, damit es ja nicht einer versehentlich zu wenig ist. Bei den Juden war es früher anders, sie kriegten immer nur 39, damit man nicht einen zu viel macht. Also auch schon da drin eine andere Einstellung. Warum haben die Leute überlebt? Ich kenne mehrere Zeugnisse, die gesagt haben, als sie auf dem Bock lagen, da war ein Jude, da war einer von uns. Und der hat das auch überlebt. Nicht das Kreuz, aber Prügel und so weiter. Paulus und Jesus, natürlich kennen sie die Leute. Also sie haben überlebt zum Teil, weil sie sich nicht der Angst haben hingehen lassen, die schlagen mich jetzt hier tot, sondern sie haben gesagt, es hat Leute gegeben, die das überlebt haben und ich will auch überleben. Also daraus erwächst ein Lebenswille. Stichwort Angst. Jesus hat gesagt, in der Welt, da habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Das ist ein ganz, ganz, ganz festes Wort. Und der zweite Punkt, das hat Ralf schon gesagt, ist eine absolute Gewissheit, dass sie nicht alleine sind. Jeder Geheimpolizei, jede Folter im Gefängnis läuft nach dem zweiten Prinzip. Ach Junge, Entschuldigung, dass ich dich immer angucke, Rolf. Ach Junge, was soll das denn, was du machst? Das ist doch sinnlos. Glaubst du, dass du die Welt veränderst? Glaubst du, dass da irgendjemand sich interessiert? Du kannst hier verrotten im Knast. Das kriegen die da draußen gar nicht mit. Du kannst hier wie eine Ratte krepieren. Was machst du denn? Du bist doch studierter Mann. Was willst du dir jetzt wirklich antun? Das hat doch keinen Sinn, dass du hier den Helden markierst. Du bist isoliert. Da draußen denkt keiner so wie du. Du bist völlig verrückt und durchgeknallt. Also mit anderen Worten, die nächste große Waffe von KGB, von all diesen Dingen, überall dasselbe im Prinzip. Das, was du machst, hat keinen Sinn. Also opfer dich hier nicht. Und was führt dazu, dass die Leute durchhalten, trotz der mehr oder weniger überwundenen Angst vor dem eigenen Tod? Dass es einen Sinn macht. Ich bin eingebunden in die lange Kette von positiven Dingen. Beispiel Soldat, eure Großväter oder Väter, warum haben die weitergekämpft? Es macht schon Sinn, wir werden schon gewinnen, wir Deutschen. Darum sind die im Krieg in den Tod gegangen. Jedenfalls die, die begeistert reingegangen sind, die es ja gegeben hat. Warum halten Juden, haben Juden in der Sowjetunion durchgehalten, wenn der KGB sie hatte? Sie wussten, es gibt mal irgendwann die Zusagen von Gott, dass es einen Staat Israel geben würde. Denn die haben ja für den Zionismus auch sind eingelocht. Ich kenne solche Leute, diverse. Warum haben einige durchgehalten in Auschwitz? Weil sie sagen, es steht nirgends in unserer Tora, nirgends in der Bibel, dass es ein tausendjähriges Reich gibt. Entschuldigung, wenn die Deutschen das glauben, das werden wir ja sehen, wer gewinnt. Und ich will das Ende erleben. Wir wissen, 6 Millionen haben das Ende nicht erlebt, aber Millionen haben das Ende erlebt und es gibt einen Staat. Also Gott hat seine Verheißung gehalten. Warum waren dafür so viele Tote nötig? Ich weiß es auch nicht. Und jeder, der eine einfache Antwort hat, ist aus meiner Sicht auch ein bisschen verdächtig. Also, was heißt das jetzt für dich? Welche Identität hast du? Was ist für dich so wichtig, dass du sagst, dafür nehme ich Nachteile in Kauf? Hier in Deutschland sind wir ja nun nicht in der Situation, dass du eingelocht wirst, aber unter Umständen gefährdest du deine Karriere, wirst nicht vorgesetzt in einem Personalgespräch, weil deine Art der Personalführung nicht mehr ins Konzept moderner Unternehmensplanungen passt. Als Arzt kriegst du gewisse Probleme. Als Pastor in der Landeskirche jedenfalls kriegst du Probleme. Bei Ehe für alle als Stichwort und Segnungen. Also wir sind auch schon in der Schule, kriegst du gewisse Probleme. Ich habe das vorhin so locker festgemacht an der 1 in Biologie, wenn du nicht an die Evolution denkst. Was ist deine Identität? Und unsere Identität ist ohne jeden Zweifel klar. Wir sind Söhne und Töchter und Erben des Königreiches Gottes. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir repräsentieren den stärksten Herrscher über alle Zeiten und über das gesamte Weltall. Und was Menschen sagen, ist ja alles ganz nett und schön, aber im Endeffekt sind wir ganz woanders verantwortlich. Und das ist unsere Gewissheit, das ist unsere Identität. Und da kannst du jedem ins Gesicht gucken, musst ihm ja nicht alles vors Latz knallen, musst ihm ja nicht alles erzählen. Aber du weißt, im Endeffekt bin ich verantwortlich vor anderen. Ich habe einen persönlichen, in einer sehr kleinen Runde, ein Referat von Angela Merkel gehört über das Thema Verantwortung vor Gott und den Menschen. Erinnerung daran, das ist die Präambel unseres Grundgesetzes. Es steht im Grundgesetz, Verantwortung vor Gott und den Menschen, also die Wähler kommen als zweites, als erstes ist sie Gott verantwortlich und das weiß sie und das kann sie auch festmachen. Bitte deshalb auch im Gebet. Ich war dabei, als sie das getan hat. Hab so 6-7 Meter von ihr weggesessen. Also das ist das eine. Wir sind in Deutschland an der Stelle geschützt durch die Verfassung. Wir sind geschützt durch Artikel 4 des Grundgesetzes Religionsfreiheit, gilt für alle Religionen. Und wir sind geschützt durch Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und um den ehemaligen DDR-Pastor und Bundestagspräsident Thierse zu zitieren, da steht nicht die Würde des Deutschen ist unantastbar. Da steht die Würde des Menschen ist unantastbar. Da steht auch nicht die Würde jedes angenommenen Asylbewerbers ist unantastbar, sondern aller Menschen. Aller Menschen weltweit. So, das steht immer in der Verfassung. Das heißt, wenn irgendwas ist, kann man sich auf diese Dinge in Deutschland berufen. Und das funktioniert auch. Also wir Deutschen sind in der glücklichen Position, dass wir hier und da mal ein bisschen Ärger kriegen, aber dass es im Großen und Ganzen wir frei demonstrieren können und Ähnliches. Das ist weltweit gesehen die Ausnahme. Was ist also unsere Aufgabe? Eigentlich nur eine Aufgabe, die wir haben. Eine ganz einfache. Wir müssen den Christen, die draußen sind, die Sicherheit geben, dass hier Leute sind, die sich für sie interessieren, so wie Ralf das gemacht hat, hat den Unbekannten einen Namen gegeben und die für sie beten. Wie macht man das? Oder wie man betet, ist klar. Aber wie kann ein Christ das wissen, wenn er im Gefängnis ist? Wie kannst du das wissen, wenn du mal im Knast sein solltest? Das kannst du deshalb wissen, weil du es, bevor du im Gefängnis warst, erfahren hast. Der Kern ist, dass Christen jetzt Christen wissen müssen. Jetzt Christen, die nicht im Knast sind. Wir Christen weltweit müssen wissen, dass wir uns bedingungslos auf unsere Brüder und Schwestern verlassen können, dass sie beten werden. Das musst du hier in dieser Gemeinde als ein Beispiel in deinem Hauskreis erleben. Ja, ich weiß, es gibt auch andere Dinge zum Beten, wenn ich krank bin oder so. Aber jetzt sind wir bei dem Thema Verfolgung. Wenn ich verfolgt werde, beten die wirklich für mich. Die denken nicht daran, dass die Zeit wegläuft und die Kaffeedings da wartet oder so, sondern sie beten wirklich für mich. Du kannst nur sicher sein, wenn du es erfährst. Ich weiß, wovon ich rede. Ich war in Tadschikistan und unser Übersetzer hat gerade Riesenprobleme. Woher kennst du diese Deutschen? Ich weiß nicht genau, ob er gefangen ist oder nicht. Wahrscheinlich ist er inzwischen gefangen. So, also ich weiß, wofür wie das ist. Ich weiß, wie man sich nach einem Autounfall in der Ukraine, einem schweren Autounfall in der Ukraine fühlt und die SMS von Burkhardt auch sofort beantwortet wurde, ja, wir beten für dich. Klammer auf, es kamen auch SMS aus Jerusalem. Juden haben mir auch sofort gesagt, ja, wir beten für dich. Das gibt eine Sicherheit. Du weißt, du sitzt da im Moment in der Tinte, in dem Fall nach einem Unfall, und es beten die Leute für dich. Es darf kein Lippenbekenntnis sein. Ja, wir sind eine Gemeinde, die betet. Sondern wir müssen es tun. Und das tun wir jetzt auch. Ich will keinen großen moralischen Appell an euch machen. Ich ermutige euch, bleibt nicht sitzen in dieser ganzen Diskussion, sondern tut das, was ihr immer tun könnt. Nebenbei gesagt, könnt ihr auch spenden, aber ich bin kein Kollektenprediger. Sondern betet. Ja, damit Leute hinfahren, entfallen auch Reisekosten an und so. Aber brauche ich nicht zu erklären, weiß jeder. Beten. Ich möchte euch bitten, wie wurde gebetet bei Apostelgeschichte 4? Die Gemeinde betete einmütig und delegierte das nicht weg an irgendwelchen Gebetskreis, der sich irgendwann dann auch mal trifft, sondern alles gut, alles richtig. Nee, ist alles gut, gar keine Kritik, sondern die Gemeinde betet einmütig. Und wir sind hier eine einmütige Gemeinde jetzt. Also beten wir jetzt für verfolgte Christen. Wir haben noch 10 Minuten, dann geht's runter zum Kaffee. Wir singen dann noch das Lied Kadosch zum Abschluss und Janik segnet uns aus. Aber jetzt gibt es das Mikrofon, wo ist das jetzt im Moment, und betet. Ihr, nicht ich. Ihr. Gebt eben Handzeichen, könnt das Mikrofon, ihr könnt auch ohne Mikrofon beten, ihr betet nicht zu den anderen, sondern zu Gott.